Hallo und herzlich willkommen zu einer Auslands-Podcast-Folge hier von der wunderschönen, echt kalten, regnerischen Insel Mallorca.
Wie viel Grad hast du heute, Lukas?
Also das Kälteste, was mein Tacho angezeigt hat, Klammer auf, er zeigt immer 3 Grad weniger an als, glaube ich, real, aber das Kälteste, was da stand, war 0 Grad.
Also wollen wir nicht alles schlecht reden, hier war aber auch richtiges Kaiserwetter. Also,
ja, zwischendurch schon, aber heute war auch wirklich wild.
Heute war krass windig. Ja. Ich glaube, selten bin ich so vom Wind erwischt worden und auch so häufig wie heute, so dass ich mich echt gefragt habe, kann man das Ganze noch fahren oder nicht? Und als mir dann so ein paar Legenden von einem gängigen Radverleih hier auf Mallorca entgegenkamen, dachte ich, wenn die das packen können, dann packe ich das auch. Aber war echt krass auf den Abfahrten
teilweise. Ja, bei diesen angesprochenen 0, also 3 Grad, hatte ich dann in Tramontana oben kurz ein bisschen so Hagel, Graupelhagel, leicht ein bisschen schneeregenmäßig, glaube ich. Und dann kommt dir immer noch einer in kurz entgegen.
Ja, einer setzt immer noch einen drauf.
Also, ne? Das ist komplett wild. Ich hatte meine Raffa-Thermo-Winterjacke an, ein Trikot drunter und buff alles, Handschuhe an, Füßlinge drüber. Ich habe auch kurz gedacht, boah, hätte ich mal lieber meine Weste noch oben drüber gepackt. Und dann kommt der wirklich kurz an.
Ja, ich weiß mal bei solchen Leuten einfach nicht, ob die das aus Prinzip machen, aus Unwissenheit oder ob die wirklich keinen Kälte empfinden. Es gibt ja auch so Leute, die stehen dann irgendwie so mitten in Köln im Dezember mit kurzer Hose so an der Bahnhaltestelle. Und ich so, Bro, dein Ernst, willst du uns jetzt irgendwas beweisen oder ist das jetzt hier irgendwie, also merkst du das nicht?
Ja.
Also ich glaube, die müssen es auch einfach nicht merken, weil das kann es einem ja nicht wert sein.
Wir haben einen Camp-Teilnehmer, der auch regelmäßig, liebe Grüße, gesagt hat, wir hatten einmal 9, also einen schlechten Tag haben wir auch noch im Camp, da hatten wir 9 Grad und Regen und dann war der auch kurz unterwegs. Ich meine, wenn ich zu ihm so, ich friere, wenn ich dich ansehe und ich hatte wirklich alles an, was ich hatte. Und er meinte, nee, mir ist nicht kalt. Und er meinte, wie kann das denn sein, dass dir nicht kalt ist? Wie kannst du denn die ganze Zeit, also brennt dein Motor die ganze Zeit? Also, es sind ja 9 Grad, du wirst halt ein bisschen
nass. Nein, das ist irgendwie, die müssen anders gebaut sein, diese Menschen. Ach, und es wechseln ja auch ständig die Bedingungen. Also ich komme ja zwischen warm und kalt auf so einer Fahrt, pendel ich ja 5-mal hin und her oder 10-mal hin und her. Ja, ich glaube, da hat jeder so sein eigenes Empfinden. Wir sind wieder zurück, ich wollte jetzt schon einen ganz schlechten Bogen schlagen zu Paris-Nizza, aber ich sag erstmal, wir sind zurück.
Ich hatte heute, glaube ich, auf der Kamera auch noch gesagt, in meinem Video, was ich gemacht habe, weil es auch für YouTube nochmal ist, aber eigentlich auch so, der mediterrane Raum liefert nicht,
nee, wettermäßig. Gar nicht. Überhaupt nicht. Worüber wollen wir heute sprechen, Lukas? Wir haben ja ein bisschen was aufzuholen, wir waren jetzt beide hier 2 Wochen busy, im Science Camp und im Kids Camp.
Ja.
Und haben einiges aufzuholen. Also wir haben das war eigentlich mal super praktisch, 2 Rundfahrten parallel laufen gehabt. Schwierigste Sache bei der Geschichte immer, wer fährt nochmal wo?
Das ist
immer so, abends fährt Lenny Martinez Tirreno oder fährt der Paris-Nizza und wo ist nochmal Matteo Jorgensen? Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe. Wir haben Strade Bianche,
ja.
Männer und Frauen. Ansonsten können wir so ein bisschen über unser eigenes Training sprechen. Das auch wieder der Anlass für die heutige Folge. Ich will eigentlich.
Du meinst, Lennart macht wieder seine.
Ich möchte eigentlich nur einen persönlichen Rat haben.
Seine Privatstunde.
Wann es hier in die Hose geht. Fangen wir doch einfach mal an mit Strade, dem langweiligen Rennen, dem Männerrennen.
Ja.
Das war ja zu erwarten, obwohl der Kurs ja nochmal leichter gemacht wurde.
Ja.
Ist es trotzdem eine Tadej Pogacar-Show gewesen beim ersten Rennen der Saison. Wie macht er das immer? Der kommt da hin, das allererste Rennen, braucht überhaupt keine Anpassung, ist dieses Jahr, wenn man den Velon-Daten trauen kann, 381 Watt?
Ich wollte gerade sagen, ja, 381 Watt auf 1,5 Stunden.
Average gefahren, genau. Und letztes Jahr nur 340, der ist nochmal 40 Watt besser geworden.
Ich meine, ich hatte eigentlich 360 im Kopf, aber ja.
Ich glaube, das waren 40. Der hat 2 Jahre hintereinander, glaube ich, 340 Watt, jetzt 380.
Ja, ich weiß nicht, wer von seinen Teamkollegen sagte, dass Pogacar zum ersten Mal wirklich wohl ernsthaft trainiert. Oder das Zitat, er hätte wohl, aber wie viel dahinter, ich weiß es auch nicht, aber er hätte wohl seine erste Tour de France noch auf Pizza, Bier und PlayStation.
Ja, aber dieses Zitat fand ich total bescheuert. Das schön, dass du das sagst.
Ja, aber weil, es ist so, wahrscheinlich im Winter oder sowas.
Nee, aber das ist auch so, ja, damals haben halt alle auch noch irgendwie mehr, also das ist deine erste Tour, der ist nun mal, wann hat der gewonnen, 2021?
Ja, damals.
2020.
2020? Das Zeitfahren? 2020.
Ja, 2020, ja, genau. Ja. Das heißt, das sind mittlerweile schon 6 Jahre, da waren auch noch einige andere mit PlayStation und Pizza und Co. unterwegs. Also in den paar Jahren hat sich relativ viel getan,
ja,
im Radsport. Und das heißt, diesen Satz von den Teamkollegen, ich, ja, weiß gar nicht mehr, wer es am Ende war, der ist eigentlich so ein bisschen unsachlich und diskreditiert so ein bisschen Paul Sexas, wo ich sage, ja, der Typ ist auf jeden Fall eine richtige Granate und da braucht man jetzt auch nicht irgendwelche komischen Vergleiche ziehen, was Tadej damals gemacht hat.
Ja.
Aber zurück zu den 381 Watt. Da war ja schon erstmal der Aufschrei so, ah ja, Powermeter falsch kalibriert oder sowas. Aber er musste halt im Gegensatz zu den anderen Jahren auch viel länger gegenhalten.
Mhm.
Und dann, es gab noch einen Punkt, warum der Average Power Output eigentlich auch höher ist als im letzten Jahr, einfach weil das Rennen irgendwie anders gefahren wurde. Aber das ist schon nochmal ein krasser Sprung. Und so, was man auch oft sieht, ist, dass er die Lücke ausbaut, so auf eine Minute, und dann hält er sie da.
Ja.
Und diesmal hat er es halt echt nicht geschenkt bekommen.
Nee, absolut.
Ich glaub, da wurde hinten nicht langsamer gefahren.
Ja, klar. Also diesmal hat er also hohe Minute, so 1,40, 50 rum. Und dann wurde es ja auch irgendwann ein bisschen kleiner wieder. Und ich frage mich halt immer in dem Moment so, ist das dann einkalkuliert, ist es nicht. Du kannst ja nicht alles so pokern und einkalkulieren, aber zumindest bei 1,50 kannst du halt schon mal, da weißt du, okay, plus, minus kann ich jetzt erstmal den Effort hier fahren. Die anderen sind noch nicht auf Vollkrawall aus. Und wenn das Ding auf 1,40, 30, 20, 15 runterschrumpft, da denke ich mir auch so, wenn du die Information zum Teamauto bekommst, steuerst du direkt schon nach oder sagst du erstmal, ich zieh durch? So, er muss sich in dem Moment auch denken, so, ich traue euch zu, dass ihr Lücke schließt, oder ich traue es euch nicht zu, weil ich weiß ja selber, was ich gerade produziere. Ja. Und dann müsstest du ja auch entsprechend anpassen, weil er kann ja.
Ja, du kannst relativ schnell sagen, eigentlich, wenn die jetzt näher ranfahren, dann müssen die hinten das und das fahren.
Ja.
Und das können die auch nicht so und so lang.
Genau.
Zudem hat er halt immer noch seinen Teamkollegen mit Isaac Del Toro dabei. Ja. Das heißt, es ist insgesamt immer eine relativ komfortable Situation für UAE Emirates. Auch mit Jan Christen noch in der Gruppe. Und ich glaube, die Strecke, das war noch ein Punkt, warum der Average Power Output höher ist, die Strecke ist halt nicht mehr ganz so hoch und runter gewesen. Das heißt, Tadej musste auch länger auf dem Gas stehen bleiben.
Ja, ja.
Also das ganze Profil tendiert halt eher zu einem höheren Average Power Output.
Ja, wir hatten hier im Camp die Diskussion, auch direkt die Frage auch an mich so, ja, Lukas, sag doch mal, wie macht er das? Gut. Wenn wir es so einfach könnten, dann wäre es leicht. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich erwarte oder ich glaube, einen Pogacar VHC Max irgendwo im tiefen 90er-Bereich. Etwas, was zum Beispiel Vingegaard aber auch mitbringt. Da sind die relativ ähnlich. Zumindest das, was man halt schon mal an Informationen hat gesehen. Also immer noch so 15 unter dem, was Blumenfeld anscheinend angeblich haben soll.
Ja,
aber letztes Mal schon besprochen. Aber was halt nochmal ein Unterschied ist, glaube ich, bei ihm, das war ja damals in der einen Studie, wo mutmaßlich dann von Pogacar auch drin waren, wo ich sagte, selbst damals hat er ein unglaublich hohes Zone 2, Fettstoffwechsel, ja, LT1, wie auch immer wir es gerade benennen möchten, Leistungsfähigkeit am Fatmax. So. Und so wissen wir ja Fett ja auch. Also hat gesagt, ja, der hat dann irgendwie eine 400er, 440er Schwelle halt, aber der fährt da bis 3,50, 3,80 halt auch noch Fatmax.
Ja,
dann
das ist krass.
Mutmaßlich. Dann hat er wahrscheinlich irgendwo einen Bereich 1,5 Millimol. Und wenn du es irgendwie schaffst, diesen...
Boah, Junge, wo ich 1,5 Millimol habe, möchte ich gar nicht wissen. Das könnte man eigentlich nochmal messen.
Ja, klar, machen wir das.
Das ist...
Würdest du dich der Aufgabe stellen?
Ich habe überhaupt...
Wir arbeiten gerade übrigens im Coaching intern, im Science-Coaching-Team an einer Laktatdiagnostik, wo wir Fatmax genauer bestimmen wollen, über halt Stufentests. Und da geht es eigentlich bis Ausbelastung.
Ja,
das reicht wirklich nur ganz, ganz feingliedrige Stufen. Wir messen dann halt dann Laktatkinetik. Willst du es machen?
Ja, das klingt so, als würde es nicht wehtun.
Nein, das tut auf gar keinen Fall weh. Das ist aber, das Einzige, was wehtut, ist die Zahl, die dann steht, die dann wir
veröffentlichen. Ja, ich glaube auch, dass die extrem niedrig ist und dann ist das schon so scheiße, wir sind schon drüber.
Ja.
Wir sind schon bei 2.
Genau, du kannst jetzt aufhören. Ich bin jetzt bei 150 Watt.
Ja. Ja, das ist auch, also das ist so etwas, was man jetzt immer wieder bei den ganz krassen Fahrern halt so sieht, dass sie das, du kannst es besser beschreiben, die schieben halt diesen Punkt, diesen Fatmax-Bereich extrem hoch an die Schwelle. Gibt es da irgendwelche Einheiten, die in letzter Zeit einfach vermehrt trainiert haben? Ist das Zone 2-Training?
Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin auch der Meinung, dass ominöse Zone 2 von Pogacar, das kann der auch nicht immer fahren. Ne? Mhm. Also der, wir haben ja letztens hatten wir doch eine Einheit von ihm, hast du gesehen, als er doch geschrieben hat bei Strava, jo, dass irgendwie, da hat ihren Fan ihn doch angekackt, dass er nicht gewartet hat, weil er im Gespräch war, er wollte ein Foto machen und dann meinte er gleich und dann war er irgendwie pisst und ist weggefahren. An dem Tag, ich weiß nicht, ob das versehen war, aber hat,
hat er hochgeladen.
Hat Pogacar hochgeladen, beziehungsweise die Leistung war halt zu sehen. Und diese Einheit war, keine Heartrate, aber diese Einheit war wirklich Strich 300 Watt den ganzen Tag, 37er Echt? Schnitt.
Das war eine 300 Watt Linie. Wie lang?
Das waren so, was heißt, drei, vier Stunden, ich habe sie irgendwo, ich muss mal gucken. Aber das war Strich eine 300 Watt Linie.
Krass.
Also durchgehend. Und überleg auch mal, also vielleicht hat, macht er das vermehrt. Wir haben ja schon mal diese auch Aussagen von Nils im Podcast gehört, so irgendwie artet das manchmal schon bei UAE aus, dass sie halt einfach knattern und dann einzeln nach Hause kommen. Vielleicht ist da was dran, ja. Aber wenn der halt sehr häufig 300, 350 Watt und was fährt, haben wir auch schon mal gesagt, der müsste einen kalorischen Energieverbrauch haben, der extremst hoch ist.
Ja.
Den halt zu decken, oder er macht jetzt, er macht wirklich im Training seine 100 Gramm die ganze Zeit und durchgehend schießt er.
Ich denke mal schon davon aus, dass sie das machen werden.
Muss er.
Also davon gehe ich aus.
Aber dann würde ich trotzdem, sorry fürs Unterbrechen, aber da würde ich trotzdem sagen, selbst dann ist es extrem schwierig, diesen energetisches Gleichgewicht dann aufrechtzuerhalten. Ja. Wie machen
wir das? Du weißt ja nicht, was er sonst noch futtert den ganzen Tag über.
Boah, irre.
Also das muss halt schon relativ viel sein, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ich denke mal, auf dem Rad werden die bestimmt an solchen Tagen ihre 100, 120 Gramm durchjagen, wenn nicht versuchen, das Ganze sogar noch ein bisschen mehr nach oben zu schieben.
Wenn das dann die Baseline ist, überleg mal, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich schon interessant, dass die halt dadurch, glaube ich, eine extreme Fatigue-Resistance aufbauen über die Zeit.
Ja, ja,
also einmal auf muskulärer Ebene.
Ja, überleg mal, wenn dir das nicht wehtut, ne?
Genau, und dann hast du halt diese Anpassung plus den Sprit, den du mal dazu packst. Und dann, ja, dann hast du halt schon nochmal eine komplett andere Art und Weise Rennen zu fahren. Ich finde, es wird immer krasser, auch jetzt, wenn du, ich springe schon mal zu Tirreno, wo auf der vorletzten Etappe Wout van Aert, glaube ich, was ist er gefahren? Hilf mir mal, hast du es im Kopf? Über 4 Minuten und 4 Sekunden.
Boah, ich hab's nicht gesehen.
Waren es, glaube ich,
gesehen.
Irgendwas um die 5,80?
Au.
Ja.
Ja, aber es macht auch Sinn. Ja, klar.
Ja. Ich meine, ich weiß nämlich noch, dass ich dachte, so, okay, ja, ein richtig guter Fahrer fährt so, sag ich mal, ein guter World-Tour-Profi fährt so 5,50 auf 5.
Mhm.
Dann fährst du auf 4 halt auch schon Richtung 580, 590. Und ich meine, das waren 580, 590 Watt auf 4 Minuten, 4 Sekunden.
Boah.
Und das halt jetzt nicht unbedingt am ersten Tag von der Rundfahrt, relativ spät dann auch in der Etappe, ist es halt einfach sowas, das hättest du vor ein paar Jahren einfach nicht sehen können.
Ja,
solche,
ja, genau.
Solche Zahlen.
Ich wollte auch gerade sagen, so das Grundlevel ist irgendwie so alles hochgegangen. Also früher hast du irgendwie gesagt, jetzt mal plakativ gesagt, so früher war für mich so vor 10 Jahren, so ab 400 Schwelle, 420, da wirst du, kannst du Profi machen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also
das war so damals so das so
kommt Ding. Auf das Gewicht an.
Klar, also, logisch, ne, logisch.
Du sagst dann wahrscheinlich so um die, keine Ahnung, was hast du jetzt mal gesagt, so 70 Kilo.
Um die 70 Kilo, ja.
Genau, sind das dann so Profi-Werte. Aber mal zurückkommen auf, du hast dich eigentlich irgendwo verloren. Du hast angefangen mit Zone 2 Training und Pogacar.
Ach so, ja.
Und warst aber auch bei Vingegaard, die er auch mitbringt. Da hast du ja nochmal diese mutmaßliche Veränderung jetzt des Trainingssystems bei Wismar, die ja von dem Polarized-Modell angeblich jetzt auch ein Stück weit wegrücken. Und da hast du so einen kleinen Clash. Glaubst du, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir nochmal, wo wir wieder so einen neuen Trend sehen?
Ah, oh, bestimmt. Also, ja, vielleicht. Also vielleicht ist das Kniegastraining dann doch irgendwie ganz gut.
Ja.
Aber wir müssen, das ist so ein bisschen.
Ist das was, das man auch für den Amateur auch anwenden
kann? Ja, jetzt wollte ich gerade so ein bisschen darüber diskutieren. Da kommen wir so ein bisschen an den Punkt vor, glaube ich, 2 Folgen, wo wir über diese Blockpriorisierung Hit gesprochen haben und Volumen und so. Und auch jetzt in diesem Trainingslager viel gesehen haben und können auch gleich die Brücke auch später zuschlagen zum Hauptthema. Aber ich denke nicht, dass das generalisierbar ist, das Training, dieses Kniegastraining. Mhm. Weil du musst dir mal vorstellen, dass diese Profis. Das klingt jetzt ein bisschen leicht und das meine ich ja gar nicht so, wie ich sage, aber die haben schon nur die Aufgabe, Rad zu fahren und halt all das zu machen, um ihre sportliche Leistungsfähigkeit zu optimieren. Da ist der ganze Tag darauf ausgelegt. In vielleicht besseren Bedingungen, in Monaco, schönes Wetter, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie da Schnee regnet, aber so, du kannst halt die ganze Zeit dein Training da machen, kriegst noch Physio dazu und hast nicht alles gesehen und alles dahingestellt. Das heißt, da kannst du dich auch ein bisschen mehr aufs Training konzentrieren und erholst dich auch schneller, was man halt auch durch Studienlage mit Übertrainingssyndromatik und so, sich auch anschauen kann. Und ich glaube, dann ist dein Körper auch eher in der Lage, halt einfach das systemische Gleichgewicht zu finden und keine hormonelle, stressbedingte Disbalance irgendwo zu haben, wo du irgendwann halt im Training krachen gehst. Ob das jetzt der richtige Weg ist, weiß ich nicht, kann ich nicht schlecht sagen, aber ich merke halt immer wieder bei den Trainingseinheiten, ob jetzt Wismar, ob jetzt auch Alpecin, habe ich auch jetzt mit Jason, mit Balla auch viel Erfahrung sammeln können. Die kommen relativ schnell, so wenn ich viel Polarize mit denen mache und habe die damals halt dann abgegeben, dann kommen sie da super viel in Volumen und auch viel Medio. Das mag für den einen vielleicht genau sehr gut sein, für den anderen vielleicht nicht so gut, wenn du sehr viel Richtung Threshold machst. Gerade so ein Jason neigt halt dazu, super hohen Energieoutput auch zu haben. Wenn du den halt nicht gedeckt bekommst, wirst du irgendwann zerrst zu vielen Ressourcen.
Ja.
Ballerstedt hat mir gemeint, so ja, ein paar Intervalle würde er auch ganz geil finden, weil der ist halt jemand, der vielleicht auch bei der Glykolyse kommt. Muss aber innerhalb nach 6 Stunden irgendwie performen, das stimmt schon. Und da merkst du halt, das ist so ein Trainingsprinzip irgendwie gefühlt von früher. Ja, also das ist viel fahren und dann viele Rennen fahren und so. Aber das ist prinzipiell auch nicht ganz verkehrt. Es ist, glaube ich, was man halt im Hinterkopf immer bewahren muss. Wir als Amateurfahrer können es aber so nicht nacharbeiten. Und unser Anforderungsprofil ist auch ein ganz anderes. Die müssen halt jetzt eine Woche Rundfahrten oder halt 6 Stunden Klassiker knattern oder halt dann irgendwann 3 Wochen Rundfahrten fahren. Und wir im besten Fall, im längsten Fall, einmal an einem Tag in einem halben Jahr dann halt den Radmarathon auf 8 Stunden.
Ja.
Und mehr halt nicht. Und ich glaube, da könnten unsere Trainingsprinzipien effektiver sein, wenn wir halt uns mehr in die Hoch- und Runterzonen begeben.
Ja. Ich fand es auch schon interessant, dafür zu sehen hier im Camp, wie unterschiedlich auch die Laktatwerte von den Leuten sind.
Also voll.
Wie individuell das Training auch nochmal dann steuern konntest mit dem sofortigen Input, den du hattest.
Ja.
Jetzt sind wir schon ein bisschen abgedriftet. Sollen wir einmal noch kurz durch die Rundenfahrten durchgehen? Nee, wir sind komplett abgedriftet.
Wo
wir machen erst noch das Frauenrennen bei Strade, weil das war deutlich geiler als das Männerrennen.
Ja,
geiles Finale. Und da hat es auf jeden Fall was gebracht, finde ich, dass sie die Strecke ein bisschen geändert haben.
Ach so,
Und wir kommen mit 6, 7 Fahrerinnen auf den letzten Kilometer.
Mit, fünf. Sechs.
Also ich glaube unten raus.
7, Joe, Marianne Voss.
Marianne Voss geht relativ früh auch schon krachend im Anstieg.
Ja.
Und da war es ein bisschen Crit Racing dann oben raus.
Ja.
Das fand ich eigentlich relativ cool. Das
war voll geil.
Und
aber da habe ich auch gedacht, die sind also davor schon haben sie ja so hart die Kante gegeben, war richtig nice zu sehen. Irgendwie habe ich, Frage vielleicht an dich, hast du es nochmal genau in Erinnerung? Ich wollte dich noch fragen. Jetzt hat Elise Chabi gewonnen, das Rennen. Wenn sie es nicht gewonnen hätte, hätte ich es komisch gefunden.
Ja.
Da wollte ich dich fragen, ob es sein kann, dass FDJ United Suez irgendwie keinen Plan fürs Finale hatte. Wirkte das für dich auch so?
Mir schien es so, als wäre der Plan, für Chabi zu fahren. Also,
aber
weil im Prinzip Franziska Koch alles gemacht hat.
Ja, die hat aber auf den letzten Kilometer hat sie erstmal nichts gemacht, dann hat sie aber hart attackiert.
Ja.
Vielleicht war das in dem Fall gut, okay, ich locke jetzt mal eine voraus schon. Aber, und Elise Chabi war irgendwie ganz hinten auf der letzten Posi. Irgendwie wirkt ja das aber nicht so.
Die hat aus meiner Sicht nur gewonnen, weil sie, das ist wie in der Formel 1 gerade, da fahren 3 Leute in die Kurve und schieben sich alle gegenseitig von der Ideallinie weg.
Ja.
Und die geht als Vierte in diese Kurve, wo die vor ihr zu dritt reinfahren.
Ja, stimmt.
Und die hat da den besseren Exit, meiner Meinung nach, nimmt den meisten Schwung mit. Und das reicht dann, fährt sie da vorbei.
Verstehe ich, aber wenn du gerade sagst, es wurde für sie gefahren, ich habe das da nicht erkannt im Finale irgendwie. Ich habe irgendwie gedacht, es wirkte für mich.
Sie war für mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht die Stärkste da.
Nee.
Also wenn die sich da nicht so in die Quere gekommen wären im Finale, dann hätte die, glaube ich, auch nicht gewonnen.
Ja.
Also das ist jetzt nicht, hat auf mich jetzt nicht den Eindruck gemacht, als würdest du da jetzt gleich nochmal einen drüber setzen, sondern die war oben auf der Kuppe sozusagen mit dran, ist nicht abgefallen und dann haben die sich da komplett behakt
da,
und auf einmal so, okay, egal, wenn ihr nicht wollt, dann nehme ich es halt.
Weil wenn du meintest, also da wurde für sie gefahren, fand im Finale so Franzi attackiert so und dann kam aber nichts als Folgeattacke, da kam auch nichts dahinter.
Ja.
Ich hatte überlegt, so, die haben gescheit gesprochen, so babab, und dann sehen wir dann. Und auf einmal haben die 2 Fahrer vorne im Finale und denken sich so, ja, wir haben dieses Szenario ja gar nicht durchgesprochen.
Ja. Ja, also ich hatte eher den Eindruck so, okay, Elise Chabi ist so die Leaderin und Franzi Koch macht dann alles.
Ja, okay.
Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie die stärkere Fahrerin ist.
Okay.
Ich hätte es vielleicht sogar, wenn ich das sportliche Leiter gewesen wäre, keine Ahnung, was die da kommuniziert haben. Aber auf mich hat Franzi Koch den stärkeren Eindruck
voll
gemacht.
Voll.
Deswegen
wollte ich halt so fragen, weil ich hatte in dem Moment halt ein sehr gefiltertes Auge, muss man sagen. Ich hatte dann nur mehr darauf geachtet. Und wenn du mit diesem Blick drauf schaust, wenn du versuchst, die Teamtaktik von FDJ Suez herauszufinden, fand ich halt, diese hat man nicht so ganz gesehen. Dafür, dass die zwei Fahrer in den letzten sieben dabei haben. Ja. Naja, nee. Okay.
Am Ende haben sie es trotzdem gewonnen, ja. Auch ohne, dass es Demi Vollering machen musste. Und auf jeden Fall ein extrem gutes Rennen gewesen. Ja. Hat Spaß cool. gemacht. Ich bin einfach davon überrascht worden, wie früh das zu Ende war.
Das war krass.
Das stimmt ich auch. So ja. irgendwann, keine Ahnung, war
mittags.
13:30 so, oh, shit.
Das war mittags zu Ende.
Genau. Und dann gab es noch, das habe ich allerdings nicht im Detail mitbekommen, ein bisschen Falschfahrerei.
Ja.
Dadurch ist dann Demi Vollering, glaube ich, nicht vorne gewesen. Und ich weiß auch nicht, ob Lotte Kopecky auch betroffen war. Die ist auf jeden Fall auch nur 30. geworden, 7 Minuten. Da ich es nicht gesehen habe, würde ich jetzt erstmal nicht sagen, okay, Formkrise.
Mhm.
Ist aber jetzt natürlich die Saison noch nicht in Erscheinung getreten, ist auch noch nicht viel gefahren. Ich glaube, sie ist Trofeo Alfredo Binder heute gefahren, 7. geworden. Umlauf war sie 39. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen unter den normalen Verhältnissen. Aber ja, mal gucken, wann die jetzt nochmal richtig zündet. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht und die Profile so ausgewogen sind, dann sehen wir da auch ein paar richtig gute Rennen. Auch jetzt schon bei Mailand Sanremo.
Voll. Woche. Also bin auch sehr gespannt und muss auch sagen, dass wir haben ja vor, ich glaube 2 Jahren haben wir schon mal diskutiert, dass Frauenrennen halt sehr spektakulär gefahren werden, halt immer so ein bisschen mit der Brechstange. So, gar nicht böse gemeint, aber wie so ein U19-Rennen, weißt du, so immer attackiert jemand. Immer geht halt irgendjemand drüber.
Ja.
Das kann ja sehr unterhaltsam auf jeden Fall sein. Je nach Strecke und je nach Teamstruktur ändert sich das ja auch immer wieder. Und wenn jetzt halt einfach mit 7 Fahrerinnen halt Richtung Siena reinfahren, so, das ist auch schon, ist auch eine geile Situation irgendwie für einen Showcharakter.
Was auch krass war wieder, haben wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, ist Omloop der Frauen.
Mhm.
Wie schnell Kasia Niewiadoma da hochgefahren ist bei der Mühe, die wäre auch relativ weit vorne bei den Männern sogar mit drüber gefahren.
Kasia fährt richtig schnell gerade.
Ist aber auch wieder mit Rückstand da rein und musste erstmal irgendwas zubücken.
Ja.
Also die könnte sich das Leben echt nochmal ein bisschen leichter machen manchmal.
Ja.
Und ich fand es richtig räudig am Ende, als die ja zusammen mit Vollering vorne war und du siehst, dass Kasia kommt kaum vorbei beim Führen.
Mhm.
Und Vollering macht sie auch noch so schwer wie möglich und schreit sie auch noch die ganze Zeit an, so fahren. Und du siehst, wie die so gerade so vorbeifährt. Du kennst dieses Gefühl in so einem Kreisel, wo du kaum aneinander vorbeikommst. Du wusstest halt schon von Anfang an, wer den Sprint gewinnen wird. Ja, also einfach, da gab es so einen krassen Unterschied.
Ob es nächste Woche bei Mailand Sanremo ein bisschen besser läuft, sehen wir dann. Sprechen wir nochmal drüber. Machen gar nicht zu ausführlich, will mir sagen. Science-Athletin Rosa Klöser war bei Strade mit am Start und wird auch nächste Woche bei Mailand Sanremo am Start sein. Und ich hoffe mal, ich sag mal, wenn Rosa ein gutes Bein mitbringt, dann kann sie da ein bisschen Support geben und vielleicht Kasia auch da mal in eine bessere Position bringen, dass sie dann nicht vom Platz, ich sag mal, 22 in die Cipressa reingeht.
Ja.
Das wäre ja mal was.
Über welche Rundfahrt wollen wir zuerst sprechen? Sanremo. Reno Adriatico.
Siena Sanremo.
Paris Adriatico. ich würde mit Paris-Nizza beginnen,
ja.
Dann so ein Wechsel aus richtig räudigem Wetter und dann wieder gutem Wetter, glaube ich.
Ja, muss auch schön sein.
Die Etappe, die als erstes mal für ein bisschen Zeitabstände gesorgt hat, war das Teamzeitfahren in der neuen Art und Weise, also in dem neuen Modus.
Man könnte sagen, Carlos Rodriguez.
Oh, was kommt jetzt?
Gewinnt ein Teamzeitfahren, aber mit 4 Minuten Rückstand.
Ja.
Klar, das hat es früher auch gegeben mit den besten 3 oder 4 Fahrern, aber hier kannst du ja wirklich auch irgendwann mal sagen, so,
hier musst du, gucken,
du machst das, Kevin.
Genau.
Du machst das.
Du musst am Ende weiterfahren, wie zum Beispiel bei Decathlon, wo Dan Hole am Ende gefühlt die halbe Etappe dann noch alleine weiterfahren musste.
Bohl aus dem Zeitlimit fährt.
Genau, aber kaum, also wirklich kaum verliert. Der ist ja nochmal während der Rundfahrt auch so alleine vorne gewesen. Ja. Der hat richtig Dampf, der ist, glaube ich, so 8 Meter groß und der war schon bei Omloop auch immer so sichtbar auch. So erstmal, weil er so groß ist und dann hat er, glaube ich, oftmals keine Brille an und hat so ein leidendes Gesicht dabei. Und dann guckt man dem in der Nahaufnahme dem Arm dann hohl in die Augen und denkt sich so, Junge,
ja, weißt du warum?
Ich hoffe, es ist bald vorbei.
Weil die Augen auch über dem Helm
ragen. Von allen anderen,
ragen.
Da gucken so 2 Augen auf einmal so drüber so, hallo? Der auf jeden Fall stark, Decathlon generell auch stark.
Ja.
Und der neue Modus, erst über die Ziellinie gewinnt.
Ja.
kriegt aber auch jeder seine GC-Zeit, so wie er reingekommen ist. Also in dem Fall Kevin Vakala gewinnt das Zeitfahren für INEOS Grenadiers. Oscar Onley ist eine Sekunde dahinter. Und Juan Ayuso verliert nur 2 Sekunden, weil er als einziger aus dem Team halt mit einer Zeit von 26:42 reinkommt. Der ist auch echt sehr gut unterwegs gewesen, ja, der Kollege. Gewesen.
Ja.
Bis es dann auf der dritten Etappe,
vierte
Etappe, richtig eklig wurde, vom Wetter her.
Mhm.
Und dort hat Red Bull Hans Groh einmal alles auseinandergenommen. Und dann gab es halt einen Sturz. Den gab es, glaube ich, nirgendwo wirklich zu sehen, wie der passiert ist.
Mhm.
Da scheiden dann auf jeden Fall, Juan Ayuso scheidet aus.
Dan Hole.
Und einige andere kassieren. Brandon McNulty ist raus deshalb. Und reißt halt im Prinzip nochmal die Gruppe auseinander. Vorne die beiden Van Dijkes haben aber einen richtigen Sahnetag erwischt. Und vor allem Tim van Dijk, der wollte ja gar nicht mehr aufhören zu fahren. Das war, ich glaube, für Dani Martinez so ein richtiger Pressure-Moment, dass der die ganze Zeit gefahren ist und dann kam der halt kaum an dem vorbei. Die Leute, die es nicht gesehen haben, am Ende hat man im Prinzip noch 4 Fahrer vorne gehabt. 2 van Dijks von Red Bull Bohansgrohe, Dani Martinez von Red Bull Bohansgrohe und Jonas Vingegaard mit seiner neuen Superhose, die du wahrscheinlich auch gesehen hast. Die haben die ja, glaube ich, eingeschnitten und die wollten die, glaube ich, abreißen, habe ich gelesen.
Ach, das war der Plan.
Der Plan war, dass der irgendwie abgerissen so werden sollte und dass er dann einfach normal eine Hose anhatte.
Ja, okay.
Und dann hat er auch immer wieder gewechselt zwischen nochmal einer Weste drüber,
ja,
wo man den Scheiß-Look nicht gesehen hat. Und dann war die Weste wieder aus. Also ich als sportlicher Leiter bin gezwungen, die Weste zu tragen.
Einfach optisch.
Weil dieser Look war wirklich krass verboten.
Der war wirklich schlimm.
Am Ende, ja, was soll man sagen? Er gewinnt die Etappe mit 41 Sekunden Vorsprung.
Mit dem Minus-Stil.
Mit Minus-Stil, fährt ins gelbe Trikot.
Hätte nur einen Rucksack gefehlt.
Genau, hätte eigentlich nur noch einen Rucksack gefehlt.
Mit so, echt so Fallschirm an Hose, aber ja, Props
und
an der Stelle.
Und die Etappe hat das komplette GC halt geprägt.
Ja.
Du siehst Leute, die da noch vorne waren, zum Beispiel Georg Steinhauser, der ein extrem starkes Rennen an dem Tag gefahren ist, wird dort Fünfter, wird am Ende im GC Dritter in Nizza. Geiles Ergebnis für Jensen Plowright, Sprinter von Alpecin Premier Tech, der irgendwie aus meiner Sicht nicht so richtig Fuß fasst.
Mhm.
Und ich habe immer gedacht, es liegt so am Motor, dass der zu grau ist, bevor es in den Sprint geht.
Okay, ja.
Und wenn du auf der Etappe Neunter wirst, muss schon ein bisschen so ein Motor vorhanden sein.
Ja, klar.
Also, und generell fand ich die Etappe auch auf Platz 20, Pascal Ackermann. Der tauchte da auch irgendwann auf und da gab es aber nichts zu holen. So, das war so ein ganz merkwürdiger, ich glaube, der hat einfach den Punkt verpasst, wo er sich hat abstellen lassen.
Und dann bist du erstmal, dann aulst du dich halt durch, meinst
ja,
du?
Ja, der hängt so da drin und dann fallen die Leute ab und dann denkst du so, okay, dann lass ich mich dann gleich irgendwann abfallen und den hat er komplett verpasst. Und dann war der viel zu weit vorne,
okay,
aber auch durch das Profil halt auch klar chancenlos.
Ja, yeah, klar.
Also
klar.
Es war nicht mal so, als würde man da drin bleiben können und sagen, ja, ich bleibe mit drin und am Ende fahre ich nochmal. Also es gab kein, es war offensichtlich, dass es keine Finale zu fahren gibt. Und dann denkst du dir auch so, was mache ich jetzt hier?
Ist eine Minute hinter Oscar Onley, wenn nicht.
Genau, und dann fährst du halt aber auch, glaube ich, weiter, aber dir ist arschkalt.
Ah, ja, gute These.
Bist dann halt schneller im Ziel. Also,
das kann sein.
Ich glaube, das war definitiv nicht so geplant und das ist einfach so passiert. Aber es ist so ein klassischer Pascal Ackermann-Move. Der ist auch beim Giro so, ja, ich bin jetzt hier mit über den Berg gefahren, hier sind nur noch 25 Leute, aber wir fahren nach Prato Nivoso hoch, 7 Kilometer und jetzt habe ich ein Problem. Das ist so, das passiert ihm häufiger mal.
Ja,
wir finde es eigentlich witzig.
Finde ich auch mega gut. Wir hatten nochmal diskutiert, ob Ackers manchmal auch zu gute Bergform hat. Dass man halt, dass es dann vielleicht manchmal so am Top-End fehlt, so vielleicht die Schwelle ganz gut, Leistungsfähigkeit an Dauerleistung ganz gut, vielleicht dadurch der glykolytische Anteil ein bisschen geringer, so und dann ein bisschen im Sprint irgendwie auch die ganze Zeit so Siebter,
aber dann würde ich
Fünfter bis Siebter, aber dann bist du auf einmal auch in so selektiven Etappen, aber halt auch vor allem vorne drin, aber halt nicht schnell genug wie Matthews, dass du halt da selektive Sprints gewinnen kannst.
Boah, der ist schon schneller als Matthews.
Findest du?
Ja. Mhm. Ja. Das geht immer, finde ich, an den Leuten vorbei, aber der ist in den letzten Jahren bei der Tour, ich kann es nochmal aufmachen, gut, letztes Jahr bei der Tour war er nicht so gut, aber davor das Jahr ist er ein paar Mal Dritter geworden.
Ja, ja, ja.
Und da musst du schon eher so zur schnelleren Sorte gehören.
Voll.
Und der ist auch schneller als Matthews damit. Matthews ist halt noch eine krankere Maschine berghoch. Ich würde ihn halt mehr die Klassiker auch mal fahren lassen wieder.
Das wäre interessant,
und,
ja.
Und um mal zu gucken, Körner ist jetzt gefahren, da kam nicht so viel. Aber jetzt mal gucken, halt auf dem Programm noch Nockere, Bredene, GP Montserrat und in Flanders Field from Middelkerke to, ne? Was weiß ich, also Gent-Wevelgem. Und da bin ich mal gespannt, wie er mit der Form da fahren kann.
Ja.
Im Schnelldurchlauf weiter durch die Etappe, damit wir gleich noch meine aktuelle Problematik besprechen können. Jonas Vingegaard dominiert danach die Rundfahrt, gewinnt auch die folgende Etappe mit einem sehr, sehr souveränen Vorsprung. Sah eigentlich sehr geil aus, die Etappe vom Profil her. Ja, aber durch so einen Dominator wie Jonas Vingegaard wurde sie dann nicht so spannend, wie man das hätte denken können. Ansonsten Kevin Wackeler fährt gut, fährt solide. Ja. Wir haben Hero Tejada, Lenny Martinez, so die üblichen Verdächtigen. Aber mir fehlt irgendwie neben Jonas Vingegaard noch fehlen mir die Krassen.
Ja, voll. Also jetzt auch letzte Etappe, heutige letzte Etappe. Vorletzter Anstieg wegattackiert mit einem ordentlichen Leadout von Campenaerts, wie auch davor die Etappe, als er schon gewonnen hatte. Und
oh, dann, da gab es eine geile Szene. Ich weiß gar nicht, ob sich das noch aufgeklärt hat, aber die Etappe, die dann Herold Tejada gewinnt am nächsten Tag, glaube ich. Ich springe da mal rein. Gibt es so eine Szene, wie vorne Campenaerts Tempo fährt im Feld. Das Feld sind noch so 25, 30 Leute. Und hinten geht Axel Singler fliegen und rastet so komplett aus. Weil er sich wahrscheinlich denkt, dass sein eigener Teamkollege ihn gerade abgestellt hat. Der Typ ist ja endschnell, ne?
Ja, ja.
Der hat sich wahrscheinlich gedacht, geil, da fahre ich jetzt mit drüber und dann sprinte ich hier zum Sieg. Und wer hängt ihn halt ab? Victor Campenaerts. Und dann am Ende gewinnt halt dann Tejada, der da nochmal so einen Solo-Attacke raushaut.
Ja, ja. Gutes Momentum.
Das wäre so eine Etappe für den gewesen.
Ja, okay, verstehe.
Weil da kommen 22 Leute in der gleichen Zeit an, oder 21. Und ja, mit so Leuten wie Dorian Godon, Eski, Kukar, Trentin, Petit, das sind so Leute, da kann auch ein Axel Sengle mit dem richtigen Timing vorbeifahren.
Weißt du, wer da gefehlt hat?
Hä?
Ackes.
Ackes, ja, stimmt.
Das wäre es auch gewesen.
Genau, da wieder inkonsequent ist er nicht dabei. Ja, vollkommen richtig. Also genau da sehe ich, da kann er dann auch mal mit drüber fahren. Und dann am Ende zum Etappensieg. Der ist da weder Fisch noch Fleisch.
Ich glaube aber auch, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe, der ist irgendwann nicht mehr gestartet, glaube ich.
Ja, das kann auch sein.
Deswegen das würde erklären, warum
er gefehlt hat. ja, die Rundfahrt hat irgendwie, ja, die war ganz entertaining, aber irgendwie hat sie mich nicht so richtig gepackt.
Thema Duell nochmal ganz kurz. Letzte Etappe, genau, Leadout von Campenaerts, Vingegaard attackiert, schafft es aber auch nicht ganz, ich meine, es ist ein kurzer Anstieg, ist nicht das gleiche wie die langen Touranstiege, aber schafft es auch nicht ganz, Lenny Martinez abzustellen, der sich halt immer wieder festbeißt und dann geht es nach Richtung 1 gegen 1 Duell, die, ich sag mal, zwei Leichtgewichtssprinter sprinten gegeneinander, so sieht man es halt auch, Lenny Martinez von vorne, Jonas dahinter und irgendwie warten beide bis Linie 220 vor Ziel und dann geht's los aus einer Minusgeschwindigkeit, die haben so hart verzögert.
Ja.
Hinten kommt die Gruppe schon näher und die hat, glaube ich, die Kamera hat gezeigt, wie 35 oder 33 km/h irgendwie drauf, also aus einer Minusgeschwindigkeit losgesprintet, gewinnt Lenny Martinez der Sprint, aber was ich meine einfach nur, gut, wie gesagt, waren zu kurze Anstiege, Jonas schien auch wieder der Stärkere zu sein, aber Lenny Martinez hat er nicht abgestellt. Und klar, wir reden jetzt wieder so ein bisschen vom März versus so Juli. Aber
ja, du willst ja schon darauf hinaus.
Ich mache gar keine.
Der Juli wird jetzt langweilig.
Gar, nee, das
aber
ich gar nicht
er
sagen.
Hat doch gesagt, das habe ich irgendwann als Zitat gelesen, in der zweiten Grand Tour des Jahres ist sein Power-Output immer besser als in der ersten.
Okay, ist eine Ansage.
Ist eine Ansage.
Ich
ist,
erwarte,
der schon mal, das, ist der schon ja. mal. Ah ja, doch, er ist schon mehrfach. Ich hätte jetzt gesagt, ist er schon mal außerhalb der letzten Vuelta zwei Grand Tours in einem Jahr gefahren.
Oh, ja.
Aber er ist ja auch schon mal in der Vuelta, wo Sepkus gewonnen hat, eine zweite Grand Tour gefahren. Weil letztes Jahr Vuelta hat er mich nicht umgehauen.
Ja, und also Jonas haut seit, ob er dann gewinnt, haut er auch nicht um.
Nee.
Also das ist
ja
dann,
doch eigentlich schon. Habe ich ja gerade sogar im Vorgespräch schon gesagt.
Ja.
Guck dir mal auf die Abstände im GC.
Ja,
das ist schon super deutlich für Paris-Nizza. Ja. Das waren vor ein paar Jahren mal so die Abstände in der Tour de France bei den Top Ten.
Gut, stimmt schon.
Aber ich habe ja auch gerade gesagt, mir fehlten so ein bisschen die krassen Leute.
Ja, aber auch so ein Lenny Martinez hat auch einfach unnötig verloren an manchen Stellen.
Ja, klar, das war der, also der hat einfach keine Fehler gemacht, ja. Und der ist einfach super, super konstant gefahren. Also er hat einfach einen soliden Job gemacht.
Ja, voll.
Und
voll.
Die Frage ist, ob solide reicht im Juli. Und ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass solide nicht reicht im Juli. Und,
wir brauchen besonders.
Wir brauchen besonders, genau. Vor allem für jemanden, der in Giro auf GC fahren will, erwarte ich den zum jetzigen Zeitpunkt auch schon an dem Punkt, wo er jetzt ist.
Ja, das ist nicht mehr lang. Genau. Hast du eigentlich das Swift Race gesehen, Etappe 7?
Das Swift Race Etappe 7, ja. Der 1-Stunden-Effort. 1-Stunden-Effort. Mit so einem Ekelstal am Ende hoch und dann nochmal schön so bei 2,2 vor Ziel sich auf die Fresse packen.
Oh mein Gott, war das hektisch.
War das hektisch. Da dachte ich mir so, was ist echt ein gelungener Tag.
Ja.
Das ist so ein ekliger Drag noch berghoch gewesen.
Boah, wirklich. Das sah auch so wirklich widerlich aus. Auch Bini, wie er sich da rumgeekelt hat. Ja. Und dann, das ist so Dorian Godon, Bini dabei, Case Bol, aber irgendwie... Geht es bergauf, das geht super schnell bergauf. Souverän
gemacht, Ineos, muss man sagen.
Ja, haben sie richtig gut gemacht, aber es geht so ekelhaft schnell bergauf. Weißt du, wer gut gewesen wäre, wenn er gestartet wäre?
Das wäre seine Etappe.
Das wäre seine Etappe wahrscheinlich schon.
Ja, ja, blöd. Wir müssen aber rausfinden, wann er rausgegangen ist, aber er ist auf jeden Fall
davor. Er war da nicht dabei.
Ja. Springen wir zu Tirreno.
Ja.
Fand ich eine geilere Rundfahrt. Wir haben vom Profil her, fand ich, war es eher so, dass da mehrere Fahrertypen zum Zuge kamen. Wir haben zwei Etappensiege, glaube ich, von Mathieu gesehen. Ja. Wir haben Isaac Del Toro, der die Rundfahrt gewinnt. Matteo Jorgensen ist extrem gut gefahren. Nur nicht auf Gravelberg hoch, da ist er einmal hingefallen.
Ist er weggerutscht.
Und ansonsten war der extrem stark, also er hat mich echt überrascht. Mhm. Blöd ist halt, dass der nicht sprinten kann und Del Toro halt einfach noch ein bisschen eher so ein Punchy-Fahrer ist und der dann sich die Etappensiege da geschnappt hat.
Jorgensen kommt aus seiner, sorry, dass ich es hart sage, aber Jorgensen kommt aus seiner der beste Helfer-Rolle nicht raus.
Oh, das fand ich jetzt schon echt gut.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber es reicht.
Also ist, für mich ist das auch nochmal ein kleiner Step gewesen.
Ja, aber es reicht ja nicht.
Ja, es reicht halt dann am Ende zum Sieg in dem Sinne nicht, weil Del Toro halt besser ist, das zu vollenden. Mhm. Und ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wo Matteo Jorgensen die meiste Zeit verliert, aber ich glaube, es ist tatsächlich an dem Tag, wo er halt berghoch auch stürzt.
Ja.
Und
ja, aber auch wenn Del Toro, ich meine, gut, das ist eine kurze Rundfahrt mit kurzen Finishes in dem Fall, wo Del Toro so seine Attacke wegscheppert, so. Ich sag mal, ist ja schöner, eigentlich möchte ich diesen Kader, das Tirreno Adriatico, auch gerne mit dem, so einem Jorgensen-Del Toro-Vergleich auf einer längeren Rundfahrt oder halt mit den großen Pässen. Also wenn wir mal so einen Pogacar und Wingard mal rausnehmen, wenn die da fahren würden, ob so ein Jorgensen hinten raus bei längeren Anstiegen vielleicht auch ein bisschen besser gegenhalten kann, als wenn so ein Del Toro da bei anderen Dingen halt wegscheppert. Und ich glaube halt, da sehe ich es halt auch nicht.
Nee, ich glaube, Del Toro ist schon der stärkere Fahrer an sich. Und UAE hat für jeden Trumpf von Wismar auch immer einen noch krasseren Trumpf.
Ja, genau, das ist es halt.
Und wollen jetzt auch noch da Paul Zexas kaufen.
Das sollen sie mal lassen.
Wenn der Vertrag ausläuft, da hat Patrick Lefebvre ja schon gesagt, das geht nicht. wenn man Pogacar hat, darf man das nicht auch noch. ja, also ich finde, Matteo Jorgensen ist da sehr, sehr gut gefahren und bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und natürlich dann auch gespannt, wie das dann am Ende, wie du sagst, im Hochgebirge aussieht.
Ja.
Giulio Pellizzari, auch wieder sehr, sehr gut gefahren. Primoz Roglic, solide.
Ja.
Fünfter geworden.
Ja.
Manchmal habe ich das Gefühl, der macht so sein eigenes Ding. Der vor allem auf der vorletzten Etappe war das so ein, zwei Mal, wo, glaube, Pellizzari hat attackiert und Roglic führt so die Gruppe an. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann einfach nicht Vollgas gefahren ist oder so. Aber das sieht komisch aus.
Ich verschleppe das Tempo.
Ja, er hat es, glaube ich, auch verschleppt, aber ich kann dir halt nicht.
Aber nur so halb.
Aber nur so von so 3,70 auf 3,65.
Ich habe doch weniger gemacht.
Der, also, er fährt auch nicht bewusst dagegen, aber er ist auch irgendwie. Es wirkt nicht so komplett rund.
Roglic fährt nicht bewusst dagegen, aber der gönnt auch nicht.
Der gönnt auch nicht. Roglic soll ein bisschen mehr gönnen. sonst fand ich noch interessant, war das. Jetzt muss ich mir erstmal widerlegen, ob das dort war. Ich glaube, ja. Michael Valgren gewinnt eine Etappe Und habe ich zu den anderen Jungs, als wir es geguckt haben, gesagt, typischer Däne, der wird einfach nicht langsamer.
Ah,
der hat einfach so eine Fatigue-Resistance von 1 Milliarde. Der wird einfach nicht langsamer, der fährt das einfach trotzdem weiter.
Ja.
Und der fährt unten rein mit Julian Alaphilippe in den letzten Anstieg auf dieser Runde. Und dann sind es, glaube ich, noch ein paar Kilometer ins Ziel.
Ja.
Und der attackiert den nicht mal richtig, sondern geht nur zügig in die Führung. Da ist Alaphilippe schon weg. Und der verliert
auch. Aber ganz kurz, da kriegst du auch so richtig schön Kontrast zweier Fahrerprofile, oder?
Ja.
Also Alaphilippe, klar, ist nicht mehr in seiner Prime, aber da hast du genau diesen Vergleich.
Ja.
Der Diesel gegen diesen
Twitchy
V8-Motor.
Genau. Der dann einfach mal kurz in den Begrenzer reinscheppert.
Ja, genau.
An dem Anstieg. Da kam dann nicht mehr so richtig viel. Ja, hat mich gefreut für Valgren, der ja auch jetzt lange mit einer Knieverletzung ausgefallen ist. Dann erstmal noch im Devo-Team war. Ich glaube, letztes Jahr dann das erste Jahr wieder im World Tour-Team.
Sagte, Valgren kann nach seiner Straßenkarriere wirklich straight into Tracker 360.
Ja, genau. Das ist nämlich genau.
Das ist direkt der nächste.
Oder so. Pass
Racing-Team.
Oder so zu anbauen. Das ja, auch. Ja.
Die gibt es dann so ein paar Normal-Einteiler oder Abfahrt?
Abfahrt, genau. Und dann, das ist genau das Richtige für den Kollegen. Aber ich glaube, der hat noch ein bisschen was vor jetzt, weil der hat ja tatsächlich da fast ein Jahr verloren mit seiner Knieverletzung. Auch wieder ein solides Rennen, Tobias Halland-Johannessen.
Mhm.
Der hat sich da jetzt einfach schon echt gut etabliert, auch letztes Jahr eine gute Tour gefahren. Gab es für dich irgendwelche Überraschungen bei Tirreno?
Noch, nee.
Also, wie fandest du Wout?
Er hat schon alles gesagt.
Wie fandest du Wout?
Wout, finde ich, hat seine, er hat nicht seine alte Form wieder, aber er tritt wieder auch mit mehr Präsenz in Erscheinung.
Aber er fährt blöd.
Oh, ja, okay.
Die zweite Etappe, die Van der Poel gewinnt.
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Fährt er da komplett erstmal Lücke zu.
Ja.
Und dann fährt er nochmal. Und dann denkt sich Van der Poel, ey, da kommt ja gar nicht richtig ran. Ich spring mal selber hin und ich fahre einfach weiter. War übrigens ein sehr geiler Move. Also wenn du den Move machst, musst du dann auch durchziehen.
Ja.
Ansonsten, ja, hat er
ja, oder so, es fehlt halt dann doch. Das ist halt merkst.
Also es fehlen ein paar Prozent, ja.
Ja, und du kannst halt, bist ja nicht handlungsfähig. Das sieht dann halt aus wie taktisch nicht schlau, aber dann ist halt auch nicht viel mehr drin.
Ja, also ich glaube, der ist das würde mich super interessieren. Tritt er weniger Watt als vorher? Hat er durch die Stürze irgendwie was verloren? Oder haben sich alle anderen wieder einfach mal krass weiterentwickelt? Weil wenn du die anguckst, die waren ja mal eine Zeit lang, oder es gab eine Zeit, da war Wout van Aert einfach besser als manche. Und das ist ein bisschen, das ist auch eine interessante Frage. Du hast eine Phase gehabt, da war Vingegaard besser als Pogacar.
Ja.
War das die gleiche Phase, wo Wout van Aert besser war als Mathieu van der Poel? Haben die dabei Wismar vieles richtig gemacht, was aber jetzt anderen, wieder anders, wo andere jetzt noch mehr richtig machen.
Oder haben andere jetzt nachgeholt, was damals
das
Wismar schon
Beispiel,
richtig gemacht
hat. Das würde mich mal, das müssen wir uns mal anschauen.
Ich finde, Wout van Aert sprintet aber auch nicht mehr so schnell halt wie
früher. Nee, überhaupt nicht. Ja.
Also die Etappe, was ist das? Etappe 4?
Der fährt auch nicht mehr so schnell berghoch, der fährt auch nicht mehr so schnell im Kampf gegen die Uhr, der ist auch nicht mehr so gut im Cyclocross.
Ja, stimmt.
Ja.
Der alldominierende Wout van Aert. Du hast, Etappe 4 war es, glaube ich, auch Van der Poel gewinnt und die Lücke nach vorne im Sprint quasi zufährt. Wout van Aert auch quasi gut hinter Van der Poel dran sitzt. Aber wenn der halt loszieht, konnte er nicht mal am Hinterrad dranbleiben. So, ja. Und da merkst du halt auch, da fehlt es halt einfach an Topspeed.
Genau, also der ist sicherlich nicht schlecht gefahren. Ja. Das soll jetzt hier nicht falsch rüberkommen. Der ist auch ein extrem guter Fahrer. Ja. Aber im Vergleich zu diesen richtig krassen Maschinen jetzt,
glaubst du, du könntest besser sprinten als Van Aert? Glaubst du, du könntest jetzt besser sprinten als Van Aert?
Nee.
Okay.
Also vor allem nicht nach der Etappe.
Ich wollte nur gucken, wie weit ich das jetzt treiben kann.
Dann nee. Genau, die letzte Etappe haben wir nochmal einen Sprint gehabt. Du hast eben gesagt, es kam mir ein bisschen komisch vor, wie Jonathan Milan gesprintet ist. Ich finde es häufiger bei ihm so, dass er so antritt, dann also setzt er sich nochmal und dann.
Ja, meine Ursprungsidee war, ob der Gang nicht richtig wie lag oder die Kette richtig lag, weil du siehst halt, der Schritt halt voll an mit seinem Milan-Hau-Ruck-Tritt. So ein bisschen Kopfwackeln wie Degenkolb früher.
Ja.
Immer diesen Kopfwippen. Und dann setzt er sich kurz hin, guckt so ein bisschen nach hinten, hat so einen verzögernden Tritt und dann sprintet er voll nochmal los.
Das ist die Frage, finde ich, ist ja vielleicht auch einfach grau. Er sprintet los, muss sich setzen und dann dieses Alter reißt sich zusammen da vorne.
Und dann stehst du nochmal auf und baust nochmal auf?
Boah,
weiß ich nicht.
Aber wenn dann die, wenn, oh, du, der hat ja auch was da zu beweisen. Ne?
Ja,
also,
klar.
Das ist schon so.
Ja, weil Ja, du würdest ja nicht an 100 vor Ziel oder an 80 vor Ziel.
Da stehst du nochmal auf.
Ja, aber du würdest ja nicht aufstehen, wenn es nicht wirklich nicht, also wenn es noch ginge. Dass er das quasi dann so hinsetzt, boah, und dann aber, oh, ja, geht er doch noch. Das passt ja auch nicht. Also wenn das geht halt nicht.
Das sind ja auch nur so 2-3 Sekunden.
Da kriegst du keine Pause bei 1000 Watt.
Ja gut, aber das ist ja bei dem ungefähr Schwelle. Bei dessen Gewicht und absoluten Watt, die der Kollege tritt.
Ungefähr 3,5 Watt pro Kilo.
Also, ja, ich finde, er macht es häufiger, aus meiner Sicht. Ich müsste mal ein paar Beispiele raussuchen. Und du sagst, glaubst, dass da irgendwas mit der Kette oder
so ist? Sah so aus, keine Ahnung, ich wollte dich halt fragen, aber es kann ja sein, dass ich verstehe, was du meinst, aber vielleicht stimmt es ja wirklich. Aber ich wollte nur fragen, weil ich fand es so interessant, weil er halt aus dieser Situation dann nochmal losgesprintet ist und dann trotzdem den Sprint gewinnt und ich dachte mir so, boah, krass, wenn er jetzt was in der Kette hatte, dann finde ich es noch heftiger, dass er das halt so gewuppt kriegt.
Ja. Schließen wir dann den Block der Rennen ab.
Ja.
Machen dann bald hoffentlich auch pünktlich, also sollten wir uns eintragen, noch was zu Milan Sanremo, dann können wir wieder mutmaßen, wann fährt Tadej Pogacar los, ja. Machen sie wieder eine andere Taktik, also wie will er das Rennen gewinnen. Wir haben so ein bisschen das Thema Trainingslager, Ramp Rate, nehme ich jetzt mal einfach als
Ramp Stichwort. Rate musst du erstmal gleich erklären, bevor du
jetzt Ramp Rate, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt, früher hat man, als man noch sehr viel auf CTL geschaut hat und
jetzt musst du CTL erklären.
ATL, okay. Chronic Training Load, das ist der Schnitt über die letzten 60 Tage.
42,
sicher?
Ja.
Scheiße.
Ich habe es ja nachgeguckt.
Und die ATL, die Acute Training Load, ja. Das sind 7 Tage.
Richtig.
Ja. Und die Ramp Rate ist einfach im Prinzip nur, wie schnell die CTL ansteigt.
Ja, beides gemessen in TSS pro Tag. Ja. Und bevor jetzt TSS zu sehr diskutieren und wie sinnvoll das ist, können wir einfach sagen, es ist eine Leistung, die du, oder es ist ein energetischer Betrag, den du in einem Training absolviert hast, in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit. So könnte man sagen. Also wird bewertet, wie viel fährst du, also zeitlich wie viel fährst du, wie viel Intensität fährst du und wie viel Schwelle hast du ungefähr? Diese 3 Faktoren kommen damit rein und dann wird halt bewertet, wie intensiv der Tag war.
Genau. Und da ich nicht viel Fahrrad gefahren bin in letzter Zeit, dann nach Mallorca gekommen bin, kurz davor nochmal krank war und dann angefangen habe, ganz normal zu trainieren, wie man das im Trainingslager macht, dachte ich mir schon so, mal gucken, wie lange das gut geht.
Ja.
Und habe jetzt 2 Trainingswochen mit knapp 19 Stunden hinter mir. Mhm. Das habe ich auch davor seltenst gehabt. Noch fühlt es sich okay an, muss ich sagen.
Ja.
Dachte aber, das ist so ein Thema, das haben ja viele. Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, okay, im Trainingslager querbeet. Also es gibt die Leute, die fahren sehr wenig im Winter. Ich denke mal, die meisten, die hier zuhören, fahren aber auch ein bisschen mehr, haben ein bisschen strukturiertes Training. Aber viele Leute kommen halt in ein Trainingslager und machen was anderes als zu Hause und erhöhen Volumen, Intensität und. Deswegen dachte ich, wir sprechen vielleicht mal darüber, wer kann das machen, wie lange geht das gut, worauf muss ich achten?
Ja.
These jetzt. Ja. Es ist jetzt 2 Wochen gut gegangen.
Ja.
Ich hoffe, dass es auch noch eine Woche gut geht. Ich hätte die These, da ich schon in der Vergangenheit relativ viel Rad gefahren bin, oder auch eigentlich nie viel, aber ich habe das schon ein paar Mal gemacht und das über viele Jahre, stecke ich sowas noch okay weg, weil der Körper es schon irgendwie kennt und eine Basis hat. Dann,
welche Basis hast du denn?
Ja, okay.
Also du kannst wirklich mit keiner Basis an.
Ja. Aber ich glaube, wenn du jetzt gerade neu im Radsport bist und das machst, dann wäre es noch schlimmer. Ja, das ist meine These. Die Basis ist nicht groß bei mir, das stimmt.
Meine These an der Stelle wäre, es unterstützt, dass du halt eine gewisse Erfahrung drin hast, auch eine Intensitätenzone einzuhalten, dich gut zu verpflegen und halt da auch gut durchs Training durchkommst und vielleicht auch mal weißt, welche Runden und welche Routen und welche Tage man vielleicht machen sollte und welche nicht unbedingt.
Ja.
Das macht einen Unterschied, das hat man schon gemerkt. Aber ja klar, du hast definitiv recht. Ich meine, wir haben jetzt hier ein Trainingslager durchgebracht mit unseren Camp-Teilnehmern, 14 Tage. Wir haben teilweise größere Volumina gefahren. Wir sind die Long Rides mit 5 Stunden, 6 Stunden, auch mal 7 Stunden gefahren. Da bist du auch 8,5 Stunden unterwegs. Wir hatten intensive Tage. Wir haben VHC-Max-Intervalle gemacht. Wir haben Sweet-Spot-Intervalle mit Laktatmessung gemacht. Und wir haben, voll geil, Orangen-TTT zum ersten Mal ausprobiert. Also ein Mannschaftszeitfahren, wo es aber darum ging, dass du lernst, in der Gruppe gemeinsam zu fahren und gute Wechsel, gute Führung zu fahren. Das fand ich sehr, sehr cool. Aber am Ende, die Strecke, die ich rausgesucht hatte, waren entspannte 38 Kilometer lang.
Ja,
also das war
lang.
50 Minuten Mannschaftszeit, wann sind wir gefahren? Klar, da kommt auf jeden Fall was an Trainingsload zusammen. Und wir können mal ein bisschen anfangen. mit so ein bisschen oder ein bisschen Erklärung vielleicht, was auch passiert, wenn du sowas machst.
Ja.
Das ist ein bisschen die Grundfrage. So, dann kannst du auch bewerten nachher, okay, ist das sinnvoll oder kann ich mich davon erholen oder halt nicht?
Mehr Kalorien verbrauchen.
Mehr Kalorien verbrauchen, genau. Mehr Kalorien verbrauchen. Wir haben mehr Reiz auf einer Signalkaskadenebene, die wir halt im LIT-Training zum Beispiel erreichen wollen. Habe ich letztens schon mal, glaube ich, im Volumentraining bei unserer letzten Folge gesagt, CRMK-Signalkaskade. So, aber das ist erstmal... Das ist ja kein Limitator, so. Die würden wir einfach mehr anregen. Der Limitator an der Stelle ist der energetische Verbrauch, das ist Muskelermüdung, das ist hormonelle Disbalancen, das ist halt Fatigue, das ist halt all die ganzen anderen Faktoren, die dazu führen, dass wir irgendwann halt weniger trainieren können. Wir haben letztes Mal schon in der Volumenfolge gesagt, wie kann ich mehr trainieren, indem ich die Intensität angepasst fahre oder halt runterdrehe, wenn ich zum Beispiel super viel mache.
Ja.
Wir können mal mit Zahlen ein bisschen um uns werfen, denn ich habe zwar dein Training Peaks nicht aufgeräumt, aber meins aufgeräumt.
Okay.
Bei dir sind nur Laufeinheiten übrigens drin. Kannst du mal ein bisschen wieder nachsteuern.
Irgendwie muss ich es neu synchronisieren, glaube ich.
Ja, das solltest du mal machen. Okay, und zwar die letzten Tage bei mir, seitdem wir das Trainingstag begonnen haben, in der ersten Woche 9 Stunden 37, aber von Donnerstag angerechnet. Und dann in der Woche 1 richtig, 22 Stunden Trainingswoche und in dieser Woche, also quasi das Ende, auch 22, also 21,55. Also zwei 22 Stunden Wochen habe ich jetzt auch hinter mir. Plus einmal Krafttraining und viermal Tennis.
Ha ja, das kommt dazu. Und
das,
Paddel.
Das, und einmal Paddel bei dir.
Paddel.
Tennis hat echt am meisten gekickt, sag ich dir. Und überwiegend Low-Intensity-Volumen, ja, aber auch halt ein paar Intensitäten mit dabei. Jetzt kommen wir mal zu diesem, was du sagtest, CTL-Load und der Erhöhung dieses CTL-Loads. Meine Vorbereitung davor, plus minus okay. Ich würde sagen, die zwei Wochen vor dem Camp war bei mir halt kein gutes Training zugegeben. Das war halt Swift Race, das war ein bisschen Long Ride und so weiter. Ja, aber das war halt nicht so ganz geil, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst noch zu Hause, aber bevor dieser tolle Frühling auf einmal kam in Deutschland, hatten wir auch diese 7 Grad und Regen. War ziemlich brutal ekelhaftes Wetter. Und da war jetzt auch nicht so viel Training möglich. Das heißt, ich komme rein in das Trainingslager mit ungefähr einer 50er CTL. Jetzt gucken wir mal in die Literatur rein. Da gibt es das schöne Lehrbuch des Powermeters. Genau,
das wäre auf jeden Fall schon mal die erste Frage.
Allen und Coggan, Training with a Powermeter, so Training Peaks Ursprung quasi, Trainingsbibel, Joel Free, also die ganzen Amerikaner, die damit was gemacht haben. Die haben mal gesagt,
fahr nicht zu viel.
Die haben mal gesagt, fahr nicht zu viel, genau. Du kannst eine CTL-Steigerung von circa 5 bis 7 Punkte pro Woche ganz gut noch tolerieren. Also es ist so ein guter Aufbau, was so relativ kontrollierbar wäre.
Über einen längeren Zeitraum.
Über einen längeren Zeitraum, progressiv. Ja. 5 bis 7, wenn man von 50 kommt, wären also 55 bis 57.
Mhm.
Willst du raten, wo ich Ende der zweiten Woche war?
72.
Nein, aber 64.
Okay.
62 habe ich jetzt nach 2 Wochen.
Aha.
Also wir haben die erste Steigerung in Woche 1, 14 CTL, also das Doppelte. Und dann nochmal so 8 CTL obendrauf. Fatigue von 65 auf 120.
Ja.
Und dann auf 125. Da waren ein paar Ruhetage mehr in der letzten Woche, muss ich zugeben. Aber ja, wie finden wir das? Wie fühle ich mich? Ich fühle mich. Also ich habe echt, ohne Scheiß, ich habe es die letzten Tage gemerkt. Gerade das Long Ride war okay, aber gerade wenn es mit Intensitäten zu tun hatte oder auch, wir sind am letzten Trainingstag bewusst für die Athleten auch eine kurze Runde gefahren, 2,5 Stunden zum Café zurück, that's it, irgendwie 74 Kilometer, auch wenn der Tag lang war und das Wetter schön, haben wir gesagt, du musst noch Koffer packen und so weiter, wir müssen ein bisschen vorbereiten, da übertreiben wir jetzt nicht, ich war danach grau, bin ich ehrlich. Wir standen auf dem Tennisplatz, weiß ich noch, du hast ein Gel gezündet und ich dachte, ich muss jetzt gleich auch eins nehmen, weil die 75 Kilometer mich schon gekillt haben.
Ja.
Fand ich auf jeden Fall spannend. Also man merkt dann schon, dass es dann irgendwann auch zerrt.
Ja, aber ich finde, das ist was ganz anderes als früher. Also Du hast, ich hatte zumindest jetzt viel weniger also ich habe fast gar keine muskulären Probleme. Ich merke die Beine eigentlich gar nicht, weil ich aber auch krass darauf achte, genug zuzuführen.
Ja.
Ich habe so eine Grundmüdigkeit.
Mhm, schön.
Das merke ich schon so. Aber halt nicht dieses, ich bin komplett im Arsch. Ich merke aber bei den Einheiten so in Stunde 2,5, 3 merke ich dann schon irgendwie so, boah, das System ist angespannt.
Mhm.
Das System ist unter Stress.
Ja, ja.
Mache ich einen Ruhetag, habe ich am nächsten Tag aber wieder so das Gefühl, okay, ich kann eine Einheit fahren, ohne dass das System sich gestresst fühlt.
Ja, verstehe ich. Ist auch gut so. Das ist auch sinnvoll. Dafür machen wir auch die Ruhetage.
Mhm.
Kenne ich das Gefühl? Hatte ich in der zweiten Woche übrigens nicht. dann ist der erste Tag nach dem Ruhetag, da habe ich mir schon so, oh, hier läuft es doch heute wieder nicht. Und dann ist nicht gut.
Ja, ja, das wird hinten raus ein bisschen schlechter. Aber das finde ich interessant, also ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen dem allgemeinen Müdigkeitsgefühl und dem muskulären. Und früher hat man beides gehabt. Mhm. Jetzt habe ich da noch dieses allgemeine Müdigkeitsthema. Ja, ja. Ja, und ich sehe es halt immer Heart Rate Drift dann noch meistens.
Heart Rate Drift ist gut. Wenn wir jetzt mal ein bisschen nerdig reingehen, ich kann ja mal ein paar Marker hier reinschießen in den Podcast. Und zwar habe ich hier die Eros-Studie gefunden. Und zwar Basal Hormones and Biochemical Markers as Predictive of Overtraining Syndrome in Male Athletes. Oder auch Endocrine and Metabolic Response on Overtraining, deswegen Eros.
Ja.
Was hat man sich angeschaut? Athleten, die mindestens viermal pro Woche trainieren, aber schon einen Leistungsabfall von mehr als 10% gegenüber der bisherigen Leistungen, teilweise durch irgendwelche Intervalle gemessen, nachgewiesen durch zertifizierte Trainer, irgendwie was auch immer. Also du hast ein Einschlusskriterium, dann wird gefragt so, ey, haben wir Leute in diesem Klientel, die krachen gehen gerade, obwohl sie trotzdem trainieren.
Ja.
Dann hat man sich angeschaut, okay, Athleten, die mehr als 300 Minuten die Woche trainieren, das sind 6 Stunden, ist okay, aber anhaltender Leistungsabfall. Schau mal, du trainierst 6 Stunden und du hast einen anhaltenden Leistungsabfall.
Krass. 6 Stunden die Woche.
300 Minuten, was ist das, 300 Minuten? 5 Stunden, ne?
Ja.
5 Stunden die Woche. Und die haben sich schon nicht mehr verbessert. Also du willst halt wirklich jetzt gerade die rausholen, die overtrained sind.
Ja.
Also erstmal zumindest könnte man sagen, laut Definition Overtraining in dem Fall, du machst halt was, du wirst nicht besser. Dinge, die auffallen, Testosteron geht runter.
Ja.
Estradiol geht hoch, Marker für Stress. Und das Testosteron-Estradiol-Verhältnis, wenn das runtergeht, ja, dann ist das halt kein gutes Zeichen. Und bei denen, die halt im Overtraining waren, die hatten zum Beispiel 50% niedrigeres Testosteron-Estradiol-Verhältnis zu denen, die es halt noch gut ging.
Gibt es da Sachen, die man merken könnte?
Man kann, ja, geringerer Libido. Es werde ich bei manchen Ausdauerathleten echt ein Thema. Vor allem, wenn du halt in der Saison zum Beispiel, ist halt auch vor allem Triathleten rutschen schnell da rein, weil sie halt super viel trainieren dann.
Ja.
Radfahrer machen teilweise noch ganze Ruhetage. Das ist beim Triathlon dann nur Krafttraining und Schwimmen.
Ja.
So, und da kannst du sowas halt schon mal merken. Ich finde, man merkt es ein bisschen, wenn vielleicht der ein oder andere sich jetzt gerade abgeholt, wenn du trotz Training das Gefühl hast, dass du trotz auch angepasster Ernährung mit dem Ziel vielleicht sogar abzunehmen, aber dein Gewicht trotzdem stagniert. Also dieses, eigentlich müsste ich abnehmen, so gefühlt, aber du tust es nicht, du hältst es irgendwie. Wenn auch wirklich das Ernährungstracking irgendwie auch widerspiegelt, eigentlich müsstest du irgendwie vielleicht jedenfalls abnehmen, dann kann es auch teilweise sein, dass der Stoffwechsel echt immens runterfährt.
Du bekommst, aber das ist schon relativ extrem, würde ich sagen. Das hast du jetzt nicht unbedingt.
Das merkst du jetzt nicht mal eben direkt. Das ist schon was Extremeres, das stimmt schon. Aber ich sag mal so, das Verhältnis hier spricht für ein, wie Sie auch zitieren, anti-anabolem hormonellem Milieu.
Ja.
Und Anti-Anabol finden wir nicht gut. Es ist nicht Katabol damit gemeint. Damit machst du, wenn du trainierst, damit machst du dich halt Katabol, dann machst du dich kaputt oder verbrauchst dich. Aber es ist auf jeden Fall ein Bereich, wo Anti-Anabol, das klingt ja schon, dieser Satz, das Wort beschreibt schon, was wir nicht wollen. Es ist gegen eine Anpassung. Ja. Und dein Training ist nicht Fahrradfahren um des Fahrradfahren Willens, wenn du dich halt verbessern möchtest, sondern auch als Trainingsreiz gedacht. Und Anti-Anabol ist dann nicht wirklich gut. Ja. Interessanterweise war übrigens in der Studie ein Testosteron-Cortisol-Verhältnis, ne, Cortisol auch als Stresshormon, was man auch häufig sich mal anschaut, hatte keine Evidenz bei diesem Klientel. Also damit konnte man keinen Unterschied zwischen den OTS, also den Overtraining-Athleten und den anderen Athleten feststellen. Aber, Punkt 4, Muskel- und Stoffwechselmarker, Zeichen erhöhter Muskelschädigung, OTS-Athleten, Overtraining-Athleten, zeigten Erhöhung von Kreatinkinase, CK-Werte, und Resting Lactate, Ruhelaktat. Ah, krass. Und weißt du was? Wir schneiden mal eben ganz kurz, weil ich gebe mir mal eben kurz ein paar Minuten Pause, denn wir machen das jetzt mal, weil ich will jetzt mal eben meinen Ruhelaktatwert messen, denn ich habe heute ein 35 Minuten All-Out gemacht, an einem letzten Tag meines Trainingslagers, und ich messe jetzt mal eben Ruhelaktat und sage euch mal eben, wo ich gerade stehe, ob man vielleicht was feststellen kann.
Okay.
So, zunächst einmal Stelle desinfizieren. Dann nehmen wir die schmerzhafte Nadel, Laktatstreifen. Willst du mal kurz einen Tipp abgeben? Also nochmal kurz zur Erklärung, Leute. Video kommt die Tage. Ich bin heute Zakaloba All Out gefahren. Mir geht es jetzt gerade wirklich komplett dreckig. Wir sind so ungefähr eine Stunde nach dem Abendessen.
1,4?
3,2.
3,2?
Ich habe 3,2 Ruhelaktat.
Ach du Scheiße.
So fühlen sich meine Beine an. Das heißt nicht, Leute, das heißt nicht, dass ich gerade Sweet Spot fahre. Schön wär's. Aber ich habe
0,8 Millimol Unterschwelle. Hier im Podcast.
Ich bin gerade, bin ich bei 0 Watt.
Krass. Ja, das ist schon heftig. Also dann würde ich sagen, morgen Ruhetag.
Absolut. Und ich komme gerade aus einem. Also ich würde mal echt morgen mal gucken, ob ich morgen beim Aufstehen, wie ich da die Werte habe. Aber ich, deswegen habe ich gerade aus Joke gesagt, ich messe mal eben kurz. Ich habe das, seitdem ich jetzt gefahren bin, ich habe das Gefühl, dieser eine Effort, den ich machte, der ging noch irgendwie raus. Der war auch gut heute, ich bin sehr zufrieden damit. Aber das war auch bis dahin, ich habe schon gedacht, beim Hinfahren dachte ich, ich bin schon grau, habe aber schon 4 Gels intus gehabt vor dem Test, weil ich den ganzen Tag so nachgearbeitet habe, weißt du? Ich hatte so das Gefühl, kennst du das, wenn du so leicht leer bist, aber Koffein drauf geschmissen hast und denkst so, boah, hier kribbelt's?
Ja.
Und das hatte ich aber, obwohl ich halt die Carbs drin hatte, dachte ich mir, das kann ja nicht sein.
Die Steigerung davon ist eigentlich, dass du so ein bisschen leicht neben dir stehst.
Ja, und das halt aber schon, das jetzt kommt der Punkt, nach einem Ruhetag, vor einem Test, bis dato noch kein Effort. Also du hast dieses, du stehst neben dir, du bist schon ein bisschen dizzy, ein bisschen unkonzentriert. Es fühlt sich an wie grau sein, aber ich habe erst 2 Stunden auf der Uhr, ja. Habe aber genug Carbs geladen, also es wird auf jeden Fall genug da sein und ich konnte das nicht einschätzen. Und jetzt bin ich diesen Test gefahren und seitdem liege ich hier auf halb links. Also das ist gerade schon eine Belastung.
Misst das morgen mal nochmal und machen mal eine Testreihe. Es würde mich mal interessieren, wie sich das entwickelt.
3,2, ist das peinlich.
So, das heißt aber, du bist jetzt also schon mal im Übertraining.
Ja,
das ist schon mal gut. Bei mir messen wir nichts. Dann weiß ich das auch nicht.
Ja.
Du hast jetzt schon so ein paar Marker und sowas genannt.
Ja.
Das sind aber keine Sachen, die wir jetzt irgendwie zu Hause bestimmen können.
Ja.
Wichtig wäre mir halt einmal, was sind die Sachen, die wir mitgeben, auf den Weg geben wollen, wenn man in ein Trainingslager geht. Das sind so die Basics natürlich, die können wir noch einmal durchgehen. Und vielleicht, was könnten Indikatoren sein, dass man jetzt langsam mal rausnehmen sollte.
Ja. Wir haben zwar kein Laktatmessgerät zu Hause, die meisten zumindest. Manche schon, ihr könnt echt mal Resting-Laktatwerte messen im Trainingslager. Aber was ihr vor allem meistens habt, ist Herzfrequenzgurt. Und das ist ja einer unserer Klassiker im Training und vor allem auch im Trainingslager sich anzuschauen, und zwar der Efficiency Factor. Lennart, was war das nochmal?
Das ist die Watt geteilt durch die Herzfrequenz oder andersrum, Power-to-Heart-Rate-Ratio.
Genau.
Dann kommt da irgendwie sowas raus, bei mir meistens, weil es mich beschissen ist, von 1, irgendwas.
Ja,
okay. Bei richtig guten Leuten ist schon mal eine 2 vorne.
Ja, das ist richtig. Also Beispielrechnung 100 Watt, 100er Puls sind 1,0. Wärst du zum Beispiel 150 Watt beim 100er Puls, dann hast du eine 1,5 Efficiency-Faktor, also Watt durch Puls. Wenn der ansteigt, im Jahresverlauf zum Beispiel, ist das erstmal eine coole Sache, denn dann zeigt es ein bisschen, dass mehr Watt pro Herzschlag aus deinem System kommt. So ein Anstieg übrigens von 1,7 beispielsweise, das ist eine realistische Zahl, die du vielleicht auch irgendwie hast, ich glaube, da bin ich irgendwie in dem Bereich, zu 1,74, klingt erstmal nicht viel, ist aber gar nicht mal so wenig. Das ist schon mal echt teilweise guter Schritt. Also kommen teilweise mal 10 Watt mehr aus dem System raus als vorher, ne? Bei gleicher Herzfrequenz.
Ja.
Wichtig, vergleiche die richtigen Einheiten miteinander. Vergleiche Lit mit Lit und nicht irgendwie 30-30er mit Lit und so, das funktioniert dann nicht mehr. So, normalerweise finden wir es cool, wenn der ansteigt, der Efficiency-Faktor. Das bedeutet also, du hast einen leichten Fortschritt. Wenn das im Trainingslager passiert,
yes,
dann kann es aber mal sein, dass es einfach auch eine zentralnervliche Hemmung bedeutet.
Tag 3 meines großen Ramp-Ups, in dem ich habe in 7 Tagen so viel trainiert wie im ganzen Jahr vorher nicht. Und da habe ich dann auch an Tag 3 schon gemerkt, geil, der Puls geht gar nicht mehr hoch, ich habe richtig Form.
Ja,
eben
top,
nicht.
Top, genau. Das ist dieses Verwechseln, was viele da machen. Denken so, ja, geil, trinkst du.
Das schlägt schon richtig an.
In 3 Tagen bin ich richtig gut geworden. Kann man immer dann herausfinden oder auch vergleichen, schafft ihr es denn trotzdem, die Herzfrequenz hochzubringen? So, wenn das halt scheinweise auch schon abgeriegelt ist, ich sag mal, zwar der Puls niedrig, aber auch vielleicht auch die Resting Heart Rate schon ein bisschen erhöht, dann die maximale Herzfrequenz auch ein bisschen reduziert. Ihr könnt euch vorstellen, die gesamte Range der niedrigen bis hohen Herzfrequenz ist ein bisschen eingedämmt er. Ne? Und dann habt ihr weniger Spielraum und das reflektiert schon die Ermüdung. Was ja auch erstmal nicht schlecht ist im Trainingslager. Wir müssen jetzt auch nicht sagen, man kommt genauso frisch da raus, wie man reingegangen ist.
Ja.
Hat ja irgendwo auch schon so einen Sinn, dass man das macht. Aber das ist somit der entscheidendste Marker. Also Efficiency-Faktor über die einzelnen Tage hinweg. Kann auch teilweise sich reduzieren, also dass der quasi die Puls immer höher geht zur Leistung. Das ist dann auch ein Zeichen von Ermüdung. Das ist bei mir zum Beispiel meistens der Fall, wenn ich in der Einheit mich schlechter versorgt habe oder schlecht getrunken habe oder das Pacing nicht stimmt.
Nach harten Intervallen.
Oder nach harten Intervallen, genau. Und das misst dann ganz gerne der Cardiac Drift bei Trendy Peaks zum Beispiel. Das gibt es auch bei Intervals ICU, kannst du auch nachschauen. Ist die prozentuale Einschätzung der ersten Hälfte der Trainingseinheit mit der zweiten Hälfte oder entsprechend des markierten Intervalls, wie ist der Efficiency-Faktor von der ersten bis zur zweiten Hälfte. Wenn ich dann eine chronische Abweichung habe von zum Beispiel mehr als 5%, nicht gut. Alles bis 5-6% ist gut. Wenn du jetzt heiße Tage hast und 6 Stunden Fahrrad fährst, ja, dann darf es auch mal ein bisschen mehr sein, ist okay. Ja. Aber wenn es regelmäßig abhaut, so auf 13-18%, das ist dann nicht so gut.
Dann Heart Rate Variability.
Toller Punkt, tolles Thema. HRV, und zwar habe ich alles gehört im Trainingslager. Mein HRV ist hochgegangen, mein ist runtergegangen. So.
Ich habe gar keine.
Genau. Ja, du musst die Uhr anziehen, mein Gott. Also, das musst du schon immer aufnehmen. Ja, HRV kann ein Marker dafür sein, das stimmt schon, kann manchmal aber auch ein bisschen schwierig sein. Was wir auch als Trainer gesagt haben, als die Fragen auch im Camp ankommen, so, wie ist mit HRV? Ja, ich finde, man kann es retrospektiv mal gut einschätzen, so, ich hatte Fieber. Ja, jetzt sehe ich auch, von 70er HRV kommt es auf 30 runter, das konnte man irgendwie feststellen. Aber man sieht im Trainingslager echt teilweise einiges und es unterstützt so ein bisschen auch ein Gefühl. Ja, ich will gar nicht sagen, dass es schlecht ist, HRV. Es unterstützt auch ein bisschen ein Gefühl. Es kann aber je nach Trainingsblock und Trainingsvolumina in beide Richtungen wirklich gehen. Wenn du allerdings deinen Körper kennst und auch viele deine HRV-Daten kennst und würdest zum Beispiel einen massiven Einbruch deiner HRV-Daten über die einzelnen Trainingstage hinweg feststellen, bei gleichzeitiger Erhöhung der Ruheherzfrequenz, das zeigt übrigens Training Peaks auch im Dashboard mittlerweile neu an, dass du da so ein, ich sag mal, diese zwei Metriken, Ruheherzfrequenz und HRV über die Zeit hinweg hast.
Ja.
Und da einen Trend zu sehen, das ist schon mal interessant.
Ja.
Ich habe jetzt eine Athletin, da ist das mal von einem aufs andere Jahr massiv sich verändert. Das wird die Athletin zeigen, die wird es auch sofort erkennen. Ein Jahr, ich sag mal, Durchschnitt irgendwie 70er und hinten raus dann ein Jahr später eine 50er HRV. Das war ein Riesenunterschied. Krass. Also das war wirklich was Immenses und wir haben da ein paar Vermutungen, aber es ist auch wirklich etwas, was sich in Leistung widerspiegeln lässt. Da kann man es schon sehen. Und vielleicht zur Erklärung, was bemisst die HRV? Also was steckt dahinter? Weißt du es ganz kurz eigentlich? Weißt du, was die HRV ist?
Ich glaube, nach 2 Wochen Training musst du mich jetzt nicht noch testen, was die HRV ist.
Okay, verstehe ich.
Also ich weiß, weißt du ganz, ich würde es, glaube ich, noch zusammenkriegen, aber ich glaube jetzt nicht, in dem Moment nicht.
Nee, also nicht die Formel, aber es ist ja am Ende der Abstand zwischen Herzschlägen.
Ja.
Und das bedeutet ja am Ende nicht die Herzfrequenz, also nicht hoch gleich hohe Herzfrequenz, sondern der Abstand zwischen zwei Herzschlägen soll einfach die Variation deiner Anpassung deines Herzens auf die Situationsänderung widerspiegeln. Also liegen, 50er Ruheherzfrequenz, stehst auf, rennst los, hast eine 120er Herzfrequenz, wie schnell passt dir dein Körper an?
Ja.
Und was aber vor allem macht, ist, durch die Formel der sogenannten RMSSD-Methode heißt die, Root Mean Square of Standard Deviation, also
stark.
Genau, das ist dann die mittlere Abweichung der quadrierten Zahlen, glaube ich, ist so ein bisschen, weißt du, was es ist? Das ist die Normalized Power der Herzfrequenzabstände. Und bei Normalized Power wissen wir noch ein bisschen, dass die hohen Zahlen mehr gewichtet werden als die niedrigen Zahlen, weil ja jeder Zahl mit sich selber quadriert wird, bedeutet 1 hoch 4 ist 1, 1000 hoch 4 ist aber halt eine, weiß ich, eine Million.
Ist halt mehr.
Ist halt viel, viel mehr. Das heißt, jede hohe Zahl wird bei Normalized Power ja auch mehr gewichtet, deswegen schießt ihr nach oben, wenn du 30-30er fährst. So, was jetzt in der HRV das macht, ist, dass du quasi die hohen Zahlen mehr gewichtest. Das heißt, der größere Abstand zwischen zwei Herzschlägen. Das wiederum bedeutet, wenn du von einer hohen Herzfrequenz auf eine niedrige runterkommst, wird das mehr gewichtet als andersrum.
Okay.
Das wiederum bedeutet halt, das ist umgangssprachlich quasi die Bremskraft deines Autos. Du fährst schön mit 100 über die Landstraße, geil. Und jetzt die Bremskraft deines Autos spiegelt jetzt dein parasympathisches Nervensystem wieder, wie gut dein Körper Cooldown machen kann. Nicht wie schnell er anspringt, sondern wie gut er Cooldown machen kann. Wenn dieser Wert also runtergeht, HRV, bedeutet das, dass du Probleme hast, aus einer Stresssituation in eine ruhige Situation reinzukommen. Und das ist normalerweise eher der Trainingslager-Kollaps, also der Fall im Trainingslager, ja, mit dem Volumen, was sie trainieren. Häufig, es gibt aber auch Athleten, die müde werden, die hohe HRV-Daten haben, aber das ist das relativ Wahrscheinlichste, was dann passiert.
Ja, das ist gar keine schlechte Erklärung.
Danke.
Das habe ich, das, da konnte ich sogar folgen. Ich, ja, weiß aber auch jetzt, wo dein 3-2er Ruhelaktat herkommt von solchen mathematischen Formeln, glaube ich.
Was ist das Gehirnlaktat?
Das Gehirnlaktat zeigt sich auf jeden Fall bei dir ganz krass.
Laktat wird sehr viel im Gehirn verstoffwechselt. Ich sag's nur.
So, das heißt, jetzt haben wir ein paar Parameter gehabt. Ja. Gibt es noch irgendwelche Faustregeln, die wir mitgeben können?
Ja, also wir können auch mal auf diese CTL-Nummer eingehen, ne? Ja, schön wäre es, wenn du 7 CTL da pro Woche steigerst. Für denjenigen, der mit einem 150er CTL, 110er CTL da reingeht, wird das wahrscheinlich auch weniger krass sein als wie bei uns. So. Ja. Wir sind halt.
Aber die meisten Leute gehen nicht mit einer 110er CTL in ein Trainingslager. Ich sag
ja,
mal, für den
schon.
Leuten, die hier zuhören, würde ich sagen, da haben wir alles zwischen 40 und 100.
Ja.
Und auch ein paar, die über die 100 gehen. Aber
das,
ich glaube, über 100 relativ wenig. Ja. Dann ist halt natürlich die Frage, was trägst du noch alles ein, wenn du jedes Mal, keine Ahnung, Kiste Wasser schleppen, Treppe hoch einträgst, dann, dann hast du auch ein höheres CTL.
Das, da hast du absolut recht, genau. Also,
und es gilt auch nicht fürs Trainingslager, die 7.
Genau,
also ich würde sagen, das Trainingslager ist immer, genau, das Trainingslager ist immer eigentlich so als Ausnahmesituation zu betrachten.
Ja, auf jeden Fall.
Die Basics, glaube ich, die man noch, weil die Diskussion hatten wir in unserem Trainingslager, oder hatten wir sie nicht wirklich, aber das mussten wir auch nochmal sagen. Wir erhöhen nicht Volumen und Intensität gleichzeitig.
Ja, das ist richtig.
So, das ist erstmal so ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten Leute kommen auf die Insel oder nach Girona oder nach Calpe und dann wird erstmal aus allen Rohren gefeuert, ganz viel Volumen draufgepackt. Das ist schon mal, man muss in ein Trainingslager kommen mit einem spezifischen Ziel.
Ja.
So, was möchte ich hier eigentlich machen? Was möchte ich hier erreichen?
Ja.
Ist es Volumen? Ist es Intensität? Wofür eignet sich das Camp, was ich hier gerade gebucht habe oder geplant habe, am besten?
Ja.
Dann ganz, ganz wichtig, komme vor allem im Trainingslager niemals in ein Kohlenhydratproblem.
Oh ja.
Immer genug fuelen, tendenziell overfuelen. Wir hatten es einmal, dass einer so in den letzten 10 Minuten noch so dermaßen den Hungerass geschlittert ist.
Mhm.
Und der sagte dann sofort, Kian sagte dann sofort, so, boah, meine Beine.
Ja.
So, und das hast du halt dann direkt davon. Du kommst dann einmal in diesen Prozess rein, den du nicht haben möchtest. Und deswegen lieber ein Gel zu viel als eins zu wenig.
Ja.
Ganz, ganz wichtig.
Ich habe letztens sogar noch eins auf den letzten 10 Kilometer, glaube ich, genommen.
Ja, ich auch. Ich habe letztens eins auf den letzten 5 Kilometern genommen. So, einfach weil ich auch verhindern wollte, dass ich danach ins Haus komme und anfange zu fressen wie ein Blöder.
Ja, ja, ja.
Also es war einfach nur für die Kontrolle der Versorgung danach. Und auch eigentlich immer wichtig, direkt den Recovery Shake, weil der rettet dir erstmal den Arsch.
Da muss ich übrigens auch sagen, also wir haben ja auch alle unsere Camp-Teilnehmer ausgestattet mit Nutrition und das hat auch wunderbar funktioniert. Ich würde auch sagen, keiner ist so richtig komplett krachen gegangen, also kein Hungerast wirklich. Und wir haben auch, also da muss man sagen, das war wirklich Profibedingungen. Ich habe jeden Abend mich hingesetzt und das Menü des Tages runtergeschrieben mit der Carbs-Strategie, die halt am nächsten Tag anstehen soll. Haben sie alle soweit erstmal gut durchgeführt, zumindest augenscheinlich. Also sind die wenigsten jetzt wirklich komplett krachen gegangen. Und wir haben unsere, ich glaube, 1000 Gels hatten wir bestellt. Ich würde sagen, es sind noch gute 60 übrig geblieben, 70. Sagen wir, über 900 Gels wurden verarbeitet. Es wurden, ich glaube, 30 Tüten Power Carb, 15, 20 Tüten Fast Carb. Wir hatten ein paar Tüten Slow Carb. Es wurden jeden Tag, waren ungefähr 1,2 Tüten Recovery Shake, die durchgingen durch das Trainingslager. Alle Riegel waren dann auch irgendwann aufgebraucht. Mhm. Da hatten wir nochmal, glaube ich, so um die 200, 300 Riegel, die natürlich alle weg waren. Also da ging richtig was durch.
Das ist schon viel.
Ja.
Was noch? Also Volumen, Intensität kontrollieren.
Ja, also da kann ich an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, dass eigentlich das zusammenfassen, was du vorhin gesagt hast. Ich habe zum Beispiel in Kilojoule meinen Energieumsatz hier einfach nochmal stehen bei Training Peaks.
Ja.
Waren das in der ersten Woche so um die 15.000, in der zweiten Woche um die 12.000 Kilojoule, weil ich ein, zwei Trainingstage nicht mitmachen konnte. Auch da, diese Kilojoule möchtest du nicht zu schnell sammeln, also Intensität runter. Und wenn du das mal als Vergleich ranziehst und sagst, okay, wie kam ich mit 15.000 Kilojoule in der Trainingswoche gut zurecht im Trainingslager, kannst du es ja für eine zukünftige Volumenwoche auch mal als Benchmark sehen und gucken, ob du dann irgendwo in einem ähnlichen Bereich da unterwegs bist. Und einfach da auch diese, vielleicht auch einfach sagst, ich sammle in einer Woche in meinem Volumenwochen 15.000 Kilojoule über ein überwiegendes LIT-Training.
Ja.
Und dann bist du wahrscheinlich auch sehr, sehr gut schon dabei. Auch das können wir jetzt nochmal mehr spezifizieren in, wie viel Kilojoule muss ein Athlet trainieren? Das gibt es schon, das hatten wir schon mal in der Vergangenheit hier in der Podcast-Folge besprochen, will ich jetzt gar nicht ausführen, aber ihr könnt sagen, das ist so die Menge Training, die ihr dann irgendwo umsetzen könnt. Und daran kann man sich auch ganz stark und ganz gut orientieren. Und es ist relativ simpel zu sagen, wenn ich viel sammeln möchte, muss ich halt auch eher ruhig fahren. Und deswegen haben wir im Trainingslager mit unseren Athleten ja auch häufig mal gesagt, bist du dir sicher zum Beispiel, dass du diese bergige, lange Tour mitfahren möchtest oder bist du eher besser aufgehoben, wenn du flach und auch lange fährst? Fährst du von mir aus ein Longride deine 150 Kilometer, aber machst eine flachen Gruppe. Warum? Weil du auch dann 120 Watt hinten drauf liegen kannst und musst dich am Berg die ganze Zeit 220 treten und irgendwann bist du leer. So, und das macht einen Riesenunterschied. Da die Athleten hin und her zu schieben und auch die Gruppen entsprechend anzupassen, ist ein großes Thema und da haben wir auch deswegen auch vermieden, Leute zu früh irgendwelche Sachen fahren zu lassen, wie Sakalobra oder den Küstenklassiker, das vermeide ich sowieso. Und da differenzieren wir ganz stark zwischen Training, und das ist für mich etwas, was du auf dem Rad machst und du wirst dadurch besser. Also Anti-Anabol vermeiden.
Ja.
Und Challenges oder Events. Und Challenges und Events gehören für mich nicht in ein strukturiertes, sinnvolles Training, zumindest in einen Aufbau eines Trainings. Kann man mal machen, aber wenn ich im Trainingslager da reingehen möchte, ich eher das Maximalste da rausholen, nicht krank werden, und das an Tag 2 zu machen, ist kompletter Quatsch, weil danach bist du halt komplett hinüber. Das kannst du dann aufheben, wenn du im Sommer irgendwelche Rennen fährst.
Okay, also Challenges sind verboten. Maximal, wenn man wirklich weiß, was man da tut, was bedeutet das an Kalorien, was bedeutet das an Carbs, wie schaffe ich Entlastung am Tag danach oder wie torpediert das auch nicht mein Training. Ja. Also seid euch einfach immer bewusst, was ihr da macht.
Ja. Und es gibt Athleten, wie ein Sepp Breuer, da habe ich mittlerweile seit 3 Jahren die Erfahrung, der kann mal sowas machen, aber da muss man wieder sagen, dessen Anforderung ist ja auch das. So, der fährt dann auch, wenn er ankommt, hier eine Inselumrundung. Ja, aber es ist eine Anforderung, ist halt auch in ein paar Monaten, dass er genau das wieder tut. Das ist was ganz, ganz anderes. Und das muss man nicht halt hier durchexerzieren. Also das ist halt das typische Phänomen auch da vieler Triathleten, die hier anfangen im Trainingslager, ständig einen Koppellauf drauf zu laufen.
Ja.
Also dann sage ich auch, du willst doch viel trainieren. Jetzt mach doch nicht das maximalste Risiko, was du gerade hier aufrechthalten kannst. Du fährst 4 Stunden Fahrrad mit vielen Bergen, hier Tankstelle hoch und nochmal runter und testest die 70.3 Alcudia-Strecke, kommst mit vollmüden Beinen an und rennst aber nochmal einen Koppellauf obendrauf, aber mit einem ersten schnellen Kilometer auf 3,50. Weißt du, die Beine schon in die
X-Situation. Ganz, ganz ruhig. Ich glaube, du warst zu lange hier unter Trier. Ah.
Ja, also das ist so dieses, jetzt wollen wir alles.
Ja.
Das machen wir nicht.
Das machen wir nicht. Gut. Irgendwelche Punkte, die wir noch vergessen haben?
Ich glaube nicht,
schreibt es uns gerne.
Genau, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt gerade nichts auf dem Schirm. Also achtet auf Intensitäten. Messt mal Ruhelaktat.
Messt mal Ruhelaktat.
Ja.
Schaut, dass ihr genug schlaft.
Ja.
Trinkt vielleicht nicht zu viel Alkohol.
Es ist die ganz simplen Sachen, um Trainingsoutput zu maximieren, ist alles, was ausbremst, zu minimieren.
Genau. Gut. Dann würde ich sagen, da ich jetzt auch schon ziemlich müde bin von den 2 Wochen, drücken wir hier auf Stopp. Wir sind froh, dass wir wieder eine Folge aufgenommen haben, versuchen die Sanremo-Folge pünktlich online zu haben und würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder zu Milano Sanremo.
Machen wir so, ich freue mich drauf. Macht's gut.
Ciao, ciao.